Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
Der Unternehmer Academy Podcast wieder mit einer kleinen Übersicht über Bücher aus dem Mentoren Media Verlag. Diesmal geht es um unsere Imprintmarken Telemach und Herodot. Das heißt, es geht um die gesellschaftlichen Themen, es geht um die Geschichten. Aber beide Themen haben auch immer wieder im unternehmerischen Kontext durchaus eine wichtige Rolle. Und deswegen freuen wir uns heute wieder, spannende Bücher vorstellen zu dürfen.
Ein Mentoren-Media-Verlagstalk hier bei uns aus dem Studio in Ingelheim. Und wir wollen das jetzt regelmäßig machen. Wir sprechen hier über Bücher und natürlich über unsere Bücher. Und hier ist schon wieder ein Stoß bereit. Wir schauen einfach mal, was wir heute in dieser Episode dahin bekommen, in diesem Live. Aber wir schauen... Wir fangen mit Buch Nummer 1 an.
Bevor wir damit anfangen, vielleicht noch eine Kleinigkeit. Es geht raus an von uns beiden, an alle, die uns so cooles Feedback gegeben haben, dass das beim letzten Mal so toll war. Also wir waren total überrascht. Wir haben das einfach gemacht, weil wir das mögen, weil wir das lieben, weil es unsere Bücher sind und weil wir was darüber erzählen wollten. Aber die Resonanz war so großartig, dass wir uns da sehr darüber freuen. Vielen, vielen Dank.
Ja, und deswegen sind wir jetzt regelmäßig da.
Also, genau, das habt ihr nur davon.
Tatsächlich Buch Nummer 1, ne, des Mentoren Media Verlags.
Ja, das war unser erstes Buch. Ich weiß es noch, das war eine wunderbare Geschichte. Wir hatten länger die Idee gehabt und du bist derjenige, der dann letztlich dran schuld war, sozusagen. Das ist auch tatsächlich.
Da bin ich gerne dran schuld.
Genau. Weil wir haben ja gesagt, ja, wir wollen das machen und du hast mich dann irgendwie gefragt, ja, wo hängt's denn? Ja, keine Ahnung, wir haben noch keinen Notartermin. Wir haben auch einen tollen Autor verloren, der sehr geduldig war und ich habe mir gesagt, wir haben noch keinen Notartermin, dauert noch ein bisschen und dementsprechend war das halt. Hat zu lange gedauert und du hast dann irgendwie gesagt, ja, wo hängt's? Lass uns machen. Und dann hatten wir innerhalb von wenigen Wochen einen Notartermin und dann habe ich, normalerweise bin ich nicht der Selfie-Mensch, ja, und habe dann ein Selfie von uns gemacht bei der Gründung und ich hatte vorher schon vielen Leuten erzählt von der Idee, einen Verlag zu gründen und Britta hat mich direkt nach dem Posting angesprochen und hat gesagt, endlich ist es soweit, ich habe da ein schönes Buch für euch. Und deswegen... Wir hatten den ersten Buchauftrag ohne Webseite, ohne irgendwas, ohne Marketing. Sehr, sehr cool. Ist aber auch erstens eine tolle Autorin und ich finde, dafür, dass es unser erstes Buch ist, ist es ein richtig gutes Buch, was immer noch sehr, sehr relevant ist und immer gut läuft und wo wir auch viele Ideen, Marketing-Ideen mitentwickelt haben.
Also Ruhestand ist nichts für Anfänger von Britta von der Linden. Das funktioniert halt besonders gut. Also wir haben einen Kunden, ist eine größere Finanzverwaltung, die halt tatsächlich dieses Buch auch benutzt, um es als Geschenk, wenn sie sehen, ach, guck mal, da geht jemand in 5 Jahren in Ruhestand und dann schaut jemand vorbei und bringt genau dieses Buch dahin.
Ja, genau.
Also so als Geste und Britta hat viele, viele tolle Tipps, wie man damit umgeht, denn für viele ist es ein wirkliches Loch, in das sie hineinfallen. Das heißt immer, wir sind eine Gesellschaft, die sich weitestgehend über den Job immer noch definiert. Und wenn du halt einen ausgefüllten Tag hast und auf einmal ist es vorbei du musst andere Dinge machen, das hat Probleme in der Partnerschaft, aber es hat auch Probleme im sozialen Umfeld, wenn ich auf einmal feststelle, ich war beruflich definiert und habe keine privaten Kontakte, dann ist es vielleicht sinnvoll, 5-6 Jahre vorher mit einer Vereinstätigkeit oder anderen Dingen anzufangen. Aber das ist nur ein Aspekt aus diesem Buch.
Ja, und es geht eben nicht darum, ganz viel Senf zu bestellen, wie bei Papa and the Porters. Und es geht, und das gefällt mir an dem Buch, deswegen haben wir es auch damals sofort genommen, weil Britta hat mir was gesagt, was ich nicht vergessen werde. Sie hat gesagt, es ist eben kein langweiliges Bucketlist-Buch, so von wegen, bevor du jetzt da die letzte Reise antrittst, musst du das und das und das. Das ist nicht der Sinn der Sache, das ist so ein Abschied nehmen. Ich hatte wirklich viel, viel konkrete Tipps drin und umging. Und für die Unternehmen, die uns zuhören, ja, es gehen ja, die Babyboomer gehen ja jetzt alle in Rente und für ein Unternehmen, das Geschenke braucht für jemand, der über lange, lange Zeit für das Unternehmen toll gearbeitet hat, ist das natürlich auch ein wunderbares Geschenk. Und wir können eben auch als Verlag, wir haben die Infrastruktur dazu, aus so einem Buch eben auch ein individuelles Buch machen. Wenn jemand sagt, ich, keine Ahnung, größere Firma mit etlichen Mitarbeitern, dann können wir natürlich das so anpassen, dass da nicht unser Verlag draufsteht, sondern zum Beispiel das Firmenlogo drauf ist, ein Vorwort noch mit reinkommt, wenn es gewünscht ist, von dem Firmengründer, und das dann wirklich gelabelt wird für die Firma. Da braucht man natürlich eine kleine Auflage, aber das ist wirklich überschaubar. Und solche Ideen sind mit dem Buch da sehr, 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 sehr gut zu verwirklichen. Und weil es einfach ein sensationell gutes Buch ist zu dem Thema.
Ruhestand ist nichts für Anfänger. Als Taschenbuch gibt es das auch, als E-Book gibt es und als Hörbuch gelesen von der Autorin. Überall, wo es Hörbücher und Bücher gibt. Ruhestand ist nichts für Anfänger. So, und dann gehen wir jetzt von dem ersten Buch des Mentoren Media Verlags. Das ist jetzt schon einige Jahre her. Kommen wir mal zu ganz aktuellen Dingen. Das ist jetzt so ein Ding, die Sarah Beicht erzählt auch immer gerne die Geschichte. Sarah Beicht ist eine Autorin aus Mainz, hat schon viele, viele Bücher, schreibt überhaupt generell viel. Das ist, glaube ich, ihr viertes Buch. Und ich bin sehr froh, dass sie das bei uns geschrieben hat. Und sie erzählt immer gerne die Geschichte, wie schnell sie den Verlagsvertrag hatte. Weil sie sagte, das war der schnellste Verlagsvertrag. Ich hatte morgens, ich bin irgendwie E-Mails runtergeladen und dann hat sie mir den Vorschlag zu diesem Buch geschrieben. Und sie sagte, sie hat das E-Mail geschickt und 15 Minuten später hatte sie die Zusage.
Naja, dazu muss man der Fairness halber sagen, wir wollen jetzt hier keine falschen Erwartungen wecken für zukünftige Autoren. Wir nehmen uns schon Zeit und prüfen das alles. Hier war die Besonderheit, dass wir Sarah Beicht kannten bereits. Und sie ist eben keine Erstautorin. Das heißt, wir kannten nicht nur ihre Werke, sondern wir kannten sie auch als Person. Und das ist einfach auch eine Persönlichkeit, muss man dazu sagen. Ne?
Ja, hier kommen natürlich mehrere Faktoren zusammen. Das als Idee, also das ist letztendlich ist es ein Reiseführer, ein Stadtführer, ein Stadtführer, geht ein bisschen über die Stadtgrenzen von Mainz hinaus. Ich habe mich mit Sarah auch vor kurzem getroffen. Wir haben einen kleinen Podcast, der geht auch in Kürze live zu diesem Buch gemacht, wo wir halt einfach auch mal so 3-4 Stationen abgegangen sind und ein bisschen darüber berichten. Mainz Makaber heißt es. Und es führt an die Stellen, wo man normalerweise bei einer Stadttour nicht unbedingt hingeht, nämlich auf die Friedhöfe, auf irgendwelche abstrusen Orte. Und ein Beispiel kann ich ja sagen, weil es besonders spannend ist, wenn man in Mainz vor dem Dom steht, dann steht dort ein Straßenschild auf einem Platz und das heißt Laichhof. Und es ist genau das, was es ist. Also es ist tatsächlich ein Friedhof unter diesem Platz, der auch einfach nur zugepflastert wurde. Aber darunter ist ein Friedhof mitten in der Innenstadt. Und das ist zum Beispiel einer der Orte, die sie in diesem Buch beschreibt. Ein wundervolles Buch. Und ich bin mir relativ sicher, das wird in Mainz gut ankommen. Und ist natürlich auch für Menschen, die Tagestouristen, gibt es viele in Mainz. Und hier kommt natürlich für uns noch der Lokalpunkt dazu. Dadurch, dass wir unseren Sitz in Ingelheim haben, die meisten Mitarbeiterinnen in Mainz wohnen, passt das schon gut in unser Programm.
Ja, meine Frau, als sie es gesehen hat, dass wir das machen, hat sich sehr gefreut, weil sie ist merkwürdigerweise auch ein Fans von Friedhöfen aus einer etwas anderen Perspektive, nicht wegen der Makaberheit, sondern weil es einfach oft sehr schöne, ruhige Orte sind. Ja? Also sie mag das sehr, über Friedhöfe zu gehen und diese Stille zu genießen und diese besondere Atmosphäre. Wenn man jetzt so ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken will, man spürt eben den Geist der Menschen, die dort sind. Ja? Und das, meine Frau ist da sehr empfindlich drüber. Und die hat gesagt, das ist ja schön, dass ihr auch so ein Buch macht.
Es gibt viele Aspekte bei dieser Geschichte. Du merkst zum Beispiel, ich empfehle das auch alleine nur in Deutschland, wenn du Friedhöfe anschaust von Nord in Südrichtung, da gibt es einen ganz großen Unterschied. Das heißt, wenn ich weit im Norden, ist es sehr spartanisch. Also es steht oft manchmal nur ein Kreuz oder gar nichts. Und je weiter ich in den Süden komme, umso pompöser werden die Gräber. Es ist sehr, sehr spannend, sich das anzuschauen. Also da gibt es schon Sachen. Und ändert sich ja generell was bei unserer Bestattungskultur. Aber darum geht es gar nicht. Es geht um die Orte, die in Mainz irgendeine Geschichte haben. Sind auch ein paar skurrile Geschichten. Kann ich den Podcast dazu empfehlen? Wer einfach mal so ein Gefühl für das Buch Mainz Makaber von Sarah Beicht bekommen möchte. Am 22. Habe ich das richtig im Kopf? August oder September? Ich muss jetzt nachgucken. Planen wir so eine Auftaktveranstaltung, einen kleinen Rundgang durch die Stadt mit anschließender Lesung in der Dorettbar in Mainz. Das machen wir gemeinsam mit Sarah zum Auftakt des Buches. Aber ich bin sowieso jetzt schon generell guter Dinge, wenn ich sehe, wie das anläuft. Also Mainz Makaber, ein etwas anderer Stadtführer Und passt vielleicht auch ein bisschen zu diesem Wegwashed Voy von Mainz, ja. Das ist, weil gerade diese Dinge werden da halt oft nicht thematisiert.
Der Schreibstil, ich glaube, ich weiß nicht, ob jemand anders so ein Buch schreiben könnte. Und Sarah macht das großartig. Ja, das, wenn man sie vergleicht, diese kleine, zierliche, liebe Person, ja, und wo man denkt, wow, wo kommt das her? Wo holt sie das her?
Also sie hat in einem anderen Verlag, wir haben das Hörbuch gemacht mit ihr, Ein Kreis aus Salz. Da sind Kurzgeschichten drin, sehr, sehr skurrile Kurzgeschichten hat sie auch bei uns auf der Mainzer Büchermesse mit vorgelesen, was schon sehr beeindruckend ist, weil das Bild passt halt überhaupt nicht zusammen.
Ja. Sehr, sehr spannend.
Ja. Wenn wir regional sind, machen wir gerade weiter. Ne? Das ist der zweite Krimi ist schon erschienen. Das ist der erste von Enilia B. Marble. Wie man merkt, ist ein Künstlername. Und wer sich ein bisschen den Namen anguckt, entdeckt vielleicht auch, was dahinter steckt. Ein klassischer rein hessischer Krimi. Mord im Land der Windriesen. Windriesen sind bei uns die vielen Windräder, die in Rheinhessen rumstehen. Und die Autorin hat Wert darauf gelegt, dass auch Rheinhessen eine Krimireihe kriegt. Es gibt vier Romane, zwei sind draußen. Und das haben wir auch aus dem regionalen Aspekt gemacht.
Sind aber auch gute Romane.
Es sind gute Romane. Es ist aber
Man kann die auch lesen, wenn man nicht aus der Gegend kommt. Also
das ist der Sinn von Regionalgeschichten. Also viele lesen ja Hamburg-Krimis oder Ostfriesland-Krimis.
Ja, man sieht ja jeden Tag im Fernsehen, ja, was weiß ich, der Wiener-Krimi oder der Bodensee-Krimi oder was es alles so gibt, ja. Und das ist schön. Man sieht die Orte. Es spielt an realen Orten. Aber es ist eben eine spannende Geschichte, die natürlich gefärbt ist. Das ist wie wenn ein Tatort aus Wien kommt, dann werden die auch, habe ich auch meine Probleme, den Wiener Schmäh zu verstehen. Das ist hier auch etwas,
also
das ist traditionell geschrieben, aber man versteht es.
Genau.
Und das ist meiner Meinung nach deutlich überregional zu lesen. Es hat halt diesen Aspekt, es gibt ja aber auch vom Taunus, das gibt es von allen möglichen Bereichen. Und wir dachten, das ist ganz, ganz wichtig, dass Rheinhessen da auch bekannter wird. Ja.
Und jetzt weiß ich, dass vielleicht viele, die uns im Norden oder sonst wo hören, dann zucken die schon bei Rheinhessen. Erklären wir es ganz kurz. Nämlich Rheinhessen ist das größte Weinbauanbiet Deutschlands.
Das Beste.
Ja, das ist nehmen wir mittlerweile als gegeben hin. Es ist tatsächlich qualitativ hochwertige Weine und das größte zusammenhängende Weinanbaugebiet. Und viele Menschen machen hier Kurzurlaub. Und zu Rheinhessen gehört halt im Prinzip Mainz als zentraler Punkt, aber dann gibt es ganz viele kleine Dörfer und Gemeinden und das ist so der Kreis Worms, Alzey, Mainz, das ist so die Region, die wir als Rheinhessen bezeichnen und obwohl das Wort Hessen drin ist, liegt es komplett in Rheinland-Pfalz. Also hat letztendlich mit Hessen gar nichts zu tun.
Das ist so ähnlich wie
fast nichts zu tun.
Wenn ich sage, die Hunsrücker Schweiz oder so, ja, dann hat das auch nicht mit Schweiz zu tun, sondern ja, wie auch immer.
Ich gehe nochmal in den Stapel und wenn wir jetzt hier gerade bei dem Thema sind, bleiben wir mal im Regionalen und das nehmen wir dann auch mal als Absacker für unseren heutigen kleinen Talk. Denn das ist schon auch ein Buch, das ist immer nicht so ganz leicht, solche Bücher zu machen, weil wenn das Leben manchmal zuschlägt, dann kann das hart sein. Und das blaue Bild ist aber so eins der Bücher, die wir eigentlich mögen, weil trotz des Schicksals, der manchmal da im Leben Menschen ereilt, geht es ja auch immer darum, weiterzuleben und das Beste draus zu machen. Und das ist im Prinzip das blaue Bild. Und ich glaube, du hast die Autorin beim Gassigehen gewonnen, ne?
Ja. Also das ist tatsächlich wahr. Wir haben ja zwei Hunde, was viele wissen. Und die Tochter der Autorin, die hat eben auch einen Hund und auch einen Labrador. Wir haben also drei Labradore und alle drei Farben, die es gibt, schwarz, blond und braun. Und wir sind oft gegangen und dann war sonntags mal ihre Mutter mit dabei. Und dann hat sie gesagt, sag mal, stimmt das, du hast einen Verlag, du bist Verleger? Und ja, ja. Ah, ich habe schon seit Jahren so eine Idee für so ein Buch. Und dann hau mal raus, um was geht's denn? Ja, und das wusste ich, ihre zweite Tochter, die ist mit 11 Jahren an Krebs gestorben. Dramatische Geschichte. Und dann habe ich erst gedacht, wollen wir das im Verlag, so ein Thema? Und dann hat sie davon erzählt, ne, weil ich einfach dann gesagt habe, erzähl mal. Und dann hat sie mir eine Geschichte erzählt und da wusste ich, wir müssen dieses Buch machen. weil ich mich so ertappt gefühlt habe, so betroffen gefühlt habe. Und zwar hat sie erzählt, da ist das kleine Mädchen, und uns das Blaubild heißt es, weil das war die Lieblingsfarbe des Kindes. Ist ständig in blau irgendwas angehabt, einen blauen Schal, irgendwas, ein blaues Bild und so weiter. So, und sie hat mir diese Geschichte erzählt. Da ist die Milena, hieß sie, glaube ich, gestorben. Und dann war sie einkaufen, und wir haben zwar Stadtrechte bei uns, aber das ist sehr dörflich oder sehr ländlich, sage ich mal. Und sie kommt aus dem Edeka raus, und eine Person, die sie kennt, keine gute Freundin, aber die kennt sie, wie man sich so auf dem Land kennt, sieht sie, reißt die Augen auf und wechselt die Straßenseite. Und da habe ich gedacht, das hätte mir auch passieren können. Und ein oder zwei Tage später hat sie mir erzählt, ist die Frau auf sie zugekommen, hat sich entschuldigt und hat gesagt, ich war so geschockt, ich habe das gehört, ich wusste, dass dein Kind gestorben ist, ich wusste nicht, mit der Situation umzugehen. Ich war einfach überfordert, das ist, tut mir leid. Und sie hat dann Verständnis dafür gehabt. Aber das sind so Geschichten. Also wie geht man damit um? Was sagen die Kollegen? Was sagen die Vorgesetzten? Ja, das ist sehr emotional von ihr. Aber da geht es um Tod. Und zwar eines geliebten Menschen, eines Kindes, ganz dramatisch. Und trotzdem ist es ein Mutmachbuch.
Ja, und ich habe immer noch so einen Satz der Autorin in den Ohren, wo sie sagt, dass sie halt auf die Frage, ob sie heute glücklich ist, kann sie eigentlich nur antworten, nee, glücklich, das funktioniert so nicht mehr. Aber sie ist in der Lage, ein gutes Leben zu führen.
Ja, also sie hat mir gesagt, dieses Wort Glück ist quasi wie reserviert. Das ist einfach... Sie will auch nicht sagen, dass sie glücklich ist, weil ihr fehlt ihre Tochter. Aber sie kann lachen, sie kann Freude haben, sie kann tanzen gehen und so weiter. Sie kann Spaß haben, sie kann ein gutes Leben führen. Aber glücklich, dieses Wort, sie will es nicht. Also es ist kein Verdrängungsbuch, sondern wie geht man gut damit um? Ja? Und es ist eine sehr positive Person, die sich auch beruflich jetzt so entwickelt hat und Menschen wirklich unterstützt bei diesen Dingen, die sich auch sehr, sehr viel engagiert in Vereinen, wo Kinder wirklich Probleme haben, Krebsvereine, Hilfen und so weiter, sehr, sehr engagiert, um anderen Menschen zu helfen. Und wie gesagt, sehr positiv und sehr mutmachend. Es ist ein Thema, muss man sich rantrauen, aber wirklich unsere Empfehlung ist, rantrauen, weil wir hören von den Menschen, die sich trauen, das Buch zu lesen, die sagen, sie haben es in einer Nacht gelesen, sie können es nicht mehr aus der Hand geben, weil es so spannend ist.
Und tatsächlich heute auch als Bestatterin beruflich. Genau. Also das heißt, auch das hat völlig das Leben verändert. Jetzt muss ich doch noch ein Buch rausholen, weil es thematisch hervorragend dazu passt dran passt einfach. Esther Barandun aus der Schweiz kommt. Sie ist auch eine ganz tolle Autorin. Sie war Lehrerin und ist dann irgendwie, als sie festgestellt hat, das ist irgendwie nicht mehr so passend für sie, dann hat sie sich mal kurzfristig selbstständig gemacht und dann ist sie an das Thema Trauerreden gekommen und sie hat mittlerweile über 1000 Trauerreden gehalten. Sie macht das vorrangig, würde ich jetzt nicht verstehen, in Schweizerdeutsch, also Schweizerdeutsch, ich weiß gar nicht, wie man es richtig spricht. Sie hat im Prinzip sie wollte eigentlich ein Buch über ihre Trauerreden und ihre Dinge, die sie da so erlebt hat, schreiben, aber es wurde dann doch eine Wendung, weil es geht jetzt wirklich um den Tod. Also das heißt, wie gehen wir damit um in der Gesellschaft und ja, wie gehen wir mit dem Unvermeidlichen mit? Wir schieben das ja alle raus und beschäftigen uns ungern mit.
Sie hat zu mir gesagt, das ist auch ein Tabuthema. Und warum wird das so tabuisiert? Ja? Zum Leben gehört der Tod. Man muss sich jetzt nicht zwingend freuen darüber, aber er kommt unweigerlich. Ja? Und wie gehen wir damit um? Wie geht die Gesellschaft damit um? Also das ist vollkommen richtig, Volker, das passt sehr, sehr gut. Das ist aus einer anderen Beleuchtung. Es ist sogar teilweise humorvoll.
Ja, und was ganz sympathisch ist, ich habe mit ihr ein Gespräch gehabt und dann habe ich ihr die Frage gestellt und wie stellst du denn deinen Tod vor? Wie gehst du damit um? Und dann war das auch so ein bisschen befreiend, dass sie sich da auch noch nicht richtig Gedanken drüber gemacht hat. Und das finde ich halt sehr, sehr ehrlich, wenn man sich selbst dabei erwischt und genau das merkt man auch in diesem Buch. Also ich finde das Ja, also wir sollten uns alle damit befassen. Es gibt Dinge, die wir auch regeln können vorher, die es dann vielleicht leichter machen. Die Sache mit dem Tod und das blaue Bild, zwei hervorragende Bücher, die jetzt gerade in so einer Trauerphase sehr hilfreich sein können und vielleicht neue Perspektiven aufzeigen. Das sind absolute Empfehlungen, ja.
Okay.
Das nächste Mal nehmen wir wieder einen Stoß vor uns, ne?
Nehmen wir uns wieder was vor. Ja, vielen Dank und gerne Dinge reingeben, Kommentare reingeben. Wir beantworten die, wir lesen alles. Und wenn einer auf die Idee kommt, was der Name hier zu sagen hat, dann überlegen wir uns ein tolles Geschenk. Wird eingeladen von uns. Und ich möchte bitte keine, was mit dem Marble auf sich hat, weil das wissen wir, das wäre zu offensichtlich, sondern was das Ganze hier zu bedeuten hat. Und wenn Fragen sind oder wenn wir bestimmte Bücher aus unserem Programm besprechen sollen oder andere Themen, dann gerne rein in die Kommentare. Wir lesen alles und wir beantworten es auch.
Genauso.
Und eine Botschaft darf nicht fehlen, auch am Ende dieser Episode. Bleiben Sie mutig.
Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
Werbung. Erfolg ist kein Zufall, es ist das Ergebnis von Handeln. In Denkbuch Erfolg, das Handeln, zeigt Thomas Kapp, wie Sie Ihre Träume verwirklichen können. Der Schlüssel? Konkrete Schritte, die den Unterschied machen. Von Motivation und mentaler Stärke bis hin zu Zeitmanagement und Stressbewältigung. Lassen Sie sich inspirieren, aktiv zu denken und Ihr Bewusstsein zu erweitern. Erschaffen Sie die Fundamente Ihres Erfolgs und gehen Sie Ihren eigenen Weg. Thomas Kapp, Denkbuch Erfolg, Band 3, das Handeln.